Servus Basketballfans, hier ist wieder Open Court, der Podcast der Bayern Basketballer. Diesmal in der langen Version und heute haben wir was Großartiges vor, denn hier im Raum sind gleich drei Weltmeister, Basketball-Weltmeister natürlich, und das ist Nils Giffey, Mauro Loh und Joe Vogtmann. Ihr beide seid da wegen eurem Auswärtsspiel Olympia Milano bei den FC Bayern Basketballern und ein weiterer Mann hat sich die Zeit genommen, nämlich der absolute Talk-Profi, Thorsten Otto, schön, dass du da bist. Und wir kennen dich von der blauen Couch und du darfst direkt loslegen und die Jungs ausfragen und eine schöne Plauderei hier initiieren.
Vielen Dank, Jens. Vielen Dank für diese warmen Worte. Der Einzige im Raum, der kein Weltmeister ist. Fühle mich fast schon ein bisschen mies. Ja. Aber Wahnsinn, wer hätte das gesagt? Bayern gegen Milan, 5 Weltmeister werden in der Halle sein, 5 deutsche Weltmeister. Wenn ihr Jungs, jetzt sind 3 hier bei mir im Raum, wenn euch im Sommer jemand prophezeit hätte, wenn Bayern gegen Milan spielt, werden da 5 Weltmeister auf dem Court stehen. Was hättet ihr gedacht, Nils?
Boah, es ist schon verrückt.
Also so. Hättest du dran geglaubt?
An die Möglichkeit ja, aber dass jetzt so ist, das ist schon ganz verrückt.
Mauro, guck dich ein bisschen skeptisch an. Hast du nicht dran geglaubt, oder Mauro?
Nee, ich habe nur meine Antwort überlegt. ja, also ich weiß ja, dass Joe bei Mailand spielt. Ich hätte mir gedacht, welcher weitere Spieler, würde bei Mailand spielen. Das ist ein wahnsinniger Sommer gewesen und 100% erwartet hätte das vielleicht jetzt keiner. Daher war das schon sehr besonders.
Ja, fast schon eine Politiker-Antwort war das. Mauro, ja. So diplomatisch, ja, Joe. Da hat doch keiner dran geglaubt damals, oder?
Ich habe nicht dran geglaubt. Also für so einen Erfolg muss so vieles richtig laufen, muss so viele Kleinigkeiten müssen passen. Das vorher vorherzusagen ist unmöglich. Deshalb, wie gesagt, wir wollten alle Spiele gewinnen, aber dass es dann am Ende so ausgeht, das war unglaublich, ja.
Jetzt hier mit Mailand in München zu sein und die Jungs wiederzusehen, ist das sowas wie ein Familientreffen, eine Reunion?
Schon. Also ich finde, die vorherigen Sommer auch haben schon so ein gewisses Verhältnis aufgebaut zwischen uns Spielern. Wir haben viel Kontinuität, aufgebaut in den Sommern. Wir kennen uns alle und ich glaube, jetzt dieser Sommer hat es nur noch so ein bisschen bestärkt. Also das ist was Wahnsinniges, dass man zusammen irgendwie geschafft hat und das wird für die Ewigkeit bleiben. Und ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes.
Trotzdem, Nils, es ist ein Euroleague-Spiel, es wird jetzt kein Gruppenkuscheln geben, oder? Vor dem Spiel, nach dem Spiel.
Nee, das nicht, aber ich glaube, man würde auch die beiden Jungs ganz gut empfangen. Das haben wir in der BBL jetzt bisher gemerkt, dass du auf einmal so als Weltmeister in Hallen empfangen wirst, wo du vorher ausgebuht wurdest. Aber ich glaube, das wird auf die beiden auf jeden Fall morgen zukommen. Was dann im Spiel los ist, ist klar, das ist dann... Es ist ein ganz klare Konkurrenz wieder da. Aber ich glaube, diese Liebe, die man vom Publikum hier in Deutschland bekommt, das ist schon was Neues.
Ja, absolut was Neues, speziell für Basketball, diesen großartigen Sport hier bei uns in Deutschland. Joe, sowas, was ihr da erlebt habt im Sommer mit diesem Weltmeistertitel am Schluss, das schweißt, stelle ich mir vor, fürs Leben zusammen, oder, mit der Truppe?
Ja, wie Mauro schon gesagt hat, wir sind jetzt seit 10 Jahren irgendwie bei der Nationalmannschaft jeden Sommer irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen zusammen. Und alleine das schweißt schon mal zusammen. Ja. Du verbringst die Zeit freiwillig und
es zwingt dich keiner.
Ja, und du gibst deinen Sommer dafür auf, wo andere Spieler halt die erste Hälfte auf der faulen Haut liegen und die zweite Hälfte sich vorbereiten auf die neue Saison langsam. Die verbringen wir halt zusammen und das ist halt was also für mich ist das was ganz ganz Besonderes, weil ich unglaublich Spaß habe mit den Jungs und es ist natürlich noch viel schöner, wenn du irgendwie erfolgreich bist und das haben wir jetzt die letzten 3 Sommer gemerkt, dass das schon ein extrem gutes Gefühl ist, wenn du erstmal Spaß mit den Jungs hast und dann am Ende des Sommers noch irgendwas zu feiern hast. Das war jetzt nicht immer so bei uns.
Sicherlich ein Faktor, dass ihr euch einfach wirklich so gut versteht, offenbar auch abseits des Feldes. Aber du habt ihr sowas wie eine WhatsApp-Gruppe noch, wo ihr euch irgendwie auch so private Sachen hin und her schickt? Gibt's sowas?
Ja, wir haben noch so unsere private Spielergruppe. Ja, die ist noch aktiv. Und ja, die ist weiterhin aktiv.
Du wolltest natürlich schon ein bisschen mehr wissen. Was kommt da rein?
Ab und zu David Krämer, der irgendwas Wildes da reinschickt oder ich weiß auch nicht.
Neugeborenen-Fotos, stelle ich mir vor.
Neugeborenen-Fotos.
Ja, Geburtstagsgrüße auf jeden Fall.
Geburtstagsgrüße, richtig.
Wenn jemand jetzt in den letzten Wochen, waren ja einige dabei, die irgendwie verrückte Zahlen auf einmal gedroppt haben, unter anderem Marudo oder ich glaube, so in so einer Situation schreibt man da schon mal kurz was rein.
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch eine Stärke unserer Mannschaft dieses Jahr, diesen Sommer, dass wir diese Kontinuität hatten, dass wir uns als Mannschaft kennen, die Teamchemie und das macht den Sommer umso besser einfach und hat uns halt auch diesen Sommer, glaube ich, beigesteuert, dass wir sehr viel Erfolg hatten, da wir uns als Mannschaft so gut kennen, gute Teamchemie haben und uns gut verstehen als Menschen.
Das ist ja das, was ich jetzt von vielen Fußballern gehört habe, die ich jetzt auch so getroffen habe, die mich gefragt haben, du kennst doch die Basketballer so ein bisschen, was machen die denn anders? Was ist dieses Geheimnis, diese Teamchemie? Gibt es da ein Geheimnis, Joe?
Nee, also ich glaube, dass die Mannschaft hat so gut funktioniert, weil jeder halt auch seine Rolle genau wusste.
Und sie akzeptiert hat.
Ja, genau. Jeder hat seine Rolle gewusst. Und ob das, kann ich mir vorstellen, es hat auch manchen nicht so gepasst. Aber jeder hat die Rolle halt so genommen, wie sie ist. Und hat auch, je nachdem, wie er die Rolle ausgefüllt hat, hat er halt auch Anerkennung von den anderen bekommen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Wenn, okay, Dennis' Rolle ist klar, Franzes' Rolle ist klar, wenn du jetzt die Leute in der zweiten, dritten Reihe hast, die vielleicht weniger Aufgaben, weniger im Vordergrund stehen, die aber ihre Rolle trotzdem perfekt ausfüllen, müssen die auch dafür Anerkennung erhalten. Und das geht am besten im Team. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch so stark gemacht hat. Und dann, wenn jemand aus der zweiten, dritten Reihe, der wenig gespielt hat, reingekommen ist und ein gutes Spiel gemacht hat, dann hat sich auch jeder dafür für den anderen gefreut. Und das war eine richtig ehrliche Freude. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Wenn du siehst, dass du bei dir läufst und du guckst auf die Bank und dann sitzen drei da, die eine Fresse ziehen, dann das gibt dir kein gutes Gefühl. Wenn aber da der steht, der vielleicht Starter ist auf deiner Position und der komplett ausrastet, das ist ein anderes Gefühl. Und ich glaube, das hatten wir und ich glaube, das hat uns so stark gemacht.
Früher, als ich noch so ein bisschen gespielt habe, war es so, da gab es die erste Fünf, dann gab es vielleicht noch einen sechsten Mann und vielleicht noch einen siebten, der dann so mal reingekommen ist. Jetzt war es bei euch so, dass, du hast es angesprochen, die sogenannte zweite Unit kam rein, was weiß ich, Nils kam rein oder Maudo kam rein und kam nochmal ein neuer Schub. Ist das im modernen Basketball immer noch wichtiger geworden, dass man tatsächlich 10, 12 Leute da hat, die auf dem ähnlichen Niveau performen können, Nils?
Ich glaube, das ist schon so. Bei Natsu ist es einmal eine Sache, aber auch über so eine Saison hinweg. Ich glaube, wir spielen alle in Teams, in denen das ganz wichtig ist. Und verstehen dann halt auch, dass du das auch so ein bisschen auf eine Nationalmannschaft übersetzen musst. Also wir haben so viel Talent mittlerweile als deutscher Basketball, dass jeder dann eine Rolle wahrnehmen muss und auch finden muss. Und dann auch respektieren muss, dass das vielleicht nicht dieselbe ist wie unter der Saison oder eine andere ist, dass andere Sachen von dir gefordert werden. Aber genau das, was Joe eben gesagt hat, weißt du, wenn du trotzdem merkst, dass alle sich füreinander freuen, dass die Leute, die im Rampenlicht stehen, vielleicht aber trotzdem für den, keine Ahnung, sogenannten letzten Mann sich richtig freuen und den auch richtig pushen, so das bringt da so eine Truppe zusammen.
10. September 2023, das Endspiel gegen Serbien. Was ist das erste Bild, das sofort vor eurem inneren Auge erscheint, wenn ihr daran denkt? Joe, was ist es bei dir?
Das erste Bild, was ich kriege, ist, wie ich vorm Spiel im Lockerroom sitze, gerade in den Lockerroom reingekommen und sitze da mit meinen Kopfhörern und gucke so in die Runde und habe das Gefühl, dass alle super entspannt sind. Also vielleicht ist es auch nur so, weil ich entspannt war und ich dann gedacht habe, okay, so fühlt sich jetzt jeder. Aber ich war, normalerweise bin ich relativ aufgeregt vor Spielen, bei dem Spiel war ich irgendwie gar nicht aufgeregt und ich hatte das Gefühl, dass alle anderen irgendwie mega ruhig waren. Mhm. Und das ist so das Erste, was mir jetzt so in den Kopf kommt, weil ich das halt so jetzt im Nachhinein, wenn man Zeit hatte, so ein bisschen zu reflektieren, war das so das, was
diese Entspanntheit,
ich irgendwie das Gefühl hatte, das waren alle entspannt. Und ja, keine Ahnung.
Was ist es bei
keine
dir?
Ahnung, ob das bei euch auch so war.
Warst du auch so entspannt?
Was heißt entspannt? Ich bin auch eher aufgeregt vorm Spiel, würde ich sagen. Und entspannt würde ich nicht sagen, aber ich glaub, selbstbewusst.
Ich glaube, ich habe Modo noch nie entspannt gesehen.
Ich wirke vielleicht entspannt, aber ist schon sehr viel Spannung da.
Und in dir brodelt.
Was heißt brodelt nicht, aber schon eher Spannung als, sage ich mal, zu entspannt. Ja. Ich würde sagen, selbstbewusst. Also ich keine Furcht oder irgendwie Sorge, dass wird das klappen, wird das nicht klappen, sondern man war wirklich so, ich habe das Gefühl gehabt, das kriegen wir hin, wir werden Weltmeister. Also das war so ein bisschen die Atmosphäre, die ich so wahrgenommen habe.
Nils, welches Bild erscheint bei dir, wenn du die Augen schließt, was ist es?
Eigentlich so dieser Layup von Dennis, rechte Hand. Wir waren auf der Bank gegenüber und dann so ein bisschen diese Perspektive. Wer gegen, wie heißt er nochmal, Abramovic, ich weiß nicht, ob es immer in and out ist oder sowas, aber rechts an ihm vorbeigeht und dann, das war schon so.
Ich weiß noch genau, wie ihr auf der Bank aufgesprungen seid. Das war so ein Moment, ich glaube, da war jedem klar, jetzt haben wir es, oder?
Ja.
Hat sich das angefühlt, ja.
Das war so ein Moment. Es war so ein Moment, also in dieser Zeit war das so eine Momentaufnahme von so, wo man gemerkt hat, so, okay, ich glaube, wir sind denen überlegen heute. So, ja. So habe ich das wahrgenommen.
Jetzt nehmt uns doch mal ein bisschen mit. Das Spiel ist aus. Ihr legt euch in den Arm. Geht in die Kabine, ja, nachdem ihr mit den Fans draußen gefeiert habt. Was gab's? Was war das Erste, was es zu trinken gab? Gab es gleich Shampoos oder gab es Bier?
Also ich kam relativ spät. Also ich war, glaube ich, der Letzte, der in der Kabine war. Und da waren einige, haben da schon einiges an.
Einiges an was? Beitränken.
Da waren schon die ersten drei, vier Runden im Pokal. Da waren schon die ersten drei, vier Runden im Pokal auf jeden Fall durch. Die habe ich verpasst. Aber
ich glaub, die Reihenfolge war aber erst Bierchen und dann.
Bierchen habe ich gar nicht mehr gekriegt.
Ich weiß mal nur, dass du relativ wenig oder selten oder gar nicht Alkohol trinkst. Hast du eine Ausnahme gemacht an diesem Abend?
Keine Ausnahme.
Weiterhin. Wie hast du das ertragen? Ich meine, die wurden ja nicht nüchterner, die Jungs mit der Zeit.
So wie alle anderen Partys meines Lebens, würde ich sagen. einfach weiterhin vom Alkohol wegbleiben und die Stimmung trotzdem aufnehmen. Auch ohne Alkohol war das extrem verrückt für mich. Und unglaubliche Stimmung, jeder hat gestrahlt. Das war schon sehr besonders, man, sehr, sehr emotional.
Nils grinst. Ich habe an der letzten Podcast habe ich von Andi Obst gehört, dass Izzy Bonga auf Andi Obst gewesen sein soll an diesem Abend, in dieser Nacht. Könnt ihr das noch näher ausführen, was das bedeutet?
Ja, also das kann ich definitiv bestätigen. Also das kann ich definitiv bestätigen. Also,
aber sagen wir so, Limits wurden erreicht.
Limits wurden überschritten.
Okay.
Und aber kann, also Easy kann froh sein, dass Nils an dem Abend da war. Sagen wir so.
Das, du hast ihn gerettet?
Ich habe mich gut um Teammate gekümmert. Sehr gut um Teammate gekümmert. Ja.
Erinnerungen für die Ewigkeit, da wirklich Sachen, die man wahrscheinlich seinen Kindern und irgendwann vielleicht sogar seinen Enkeln erzählt, oder? Wow, du. Du als frisch gebackener Papa?
Ja, nee, auf jeden Fall.
Du bist jetzt schon mit Enkeln
konfrontiert. Das ist Enkel, ist so eigentlich, ja.
Kann man nicht früh genug dran denken?
das ist so ein bisschen das Besondere, glaube ich, an der ganzen Sache, dass man was gemacht hat und das geht so in die Geschichtsbücher ein. Ich glaube, das ist wirklich am Ende das, was so hängen bleibt, plus die ganzen Verhältnisse und die Erinnerungen, die man zusammen geschaffen hat als Mannschaft, weil die bleiben auch. Und ja klar, Gewinn und Erfolg, das ist krass, aber am Ende, was bedeutet das? Es bedeutet, dass man in der Zukunft und für die Ewigkeit mit einer Truppe nachweisen kann, dass man eine besondere Zeit zusammen erlebt hat. So. Und das ist am Ende, glaube ich, was der wirkliche Wert, dass man es seinen Kindern erzählen kann, ja, und dass man es auch hinterlegen kann mit sagen, ey, pass auf, schau hier, 2023.
Guck dir das mal an, was der Papa
damals gemacht hat. Man kann das hinterlegen, man kann eine Geschichte, eine Erfahrung
mit Beweisen.
Genau, beweisen, man kann es beweisen.
Das kann euch keiner nehmen. Nein. Wo hängen die Medaillen, Nils?
Bei mir im Büro.
Büro? Ja. In meinem Office.
Wow. Das ist so ein Ausziehtisch. Im Büro ist es echt nicht. Ja, da hängt die Medaille.
Also wo du ständig drauf gucken kannst, oder ist die?
Ja, wenn ich da mal da bin. Und
wenn du mal da
bist. Wenn ich mal von der Steuer hochgucke, dann liegt die da schön platziert. Das stimmt.
Joe, bei dir?
Ich habe sie noch nicht aufgehangen. Ich habe in Deutschland noch kein festes Domizil. Aber meine ganzen Sachen habe ich eingelagert. Da ist die Medaille auch gut verstaut.
Mau, du hast ja schon einen Ehrenplatz.
Ja, in meinem Kinderzimmer ist die Medaille. zusammen mit den ganzen anderen Camp-Medaillen aus irgendwelchen Sommercamps und was auch immer. Es hängt die direkt daneben.
Aber nicht genau. Irgendwie jetzt gesichert? Ich habe jetzt gedacht, ihr habt die in irgendwelchen Safes drin oder so, damit die nicht wirklich wegkommt und irgendwelche Begehrlichkeiten schafft, dass jemand die klaut? Nee?
Ja, du, ich weiß nicht, ob das so begehrt ist, ohne den, ich meine, wir haben alle die Bilder.
Ich glaube, das Risiko, dass die am ersten Abend weggekommen ist, weitaus höher als jetzt.
Hatten wir die eigentlich mit?
Ich glaube, irgendjemand war präsent genug, um durch den ganzen Bus zu schreien, ja, bitte packt die in euer Hotelzimmer.
Ja,
das war ein sehr kluger Move.
Jetzt ist ja gerade auch wieder die Zeit der Jahresrückblicke. In keinem dieser Jahresrückblicke, egal wo die stattfinden, auf welchem Sender, dürft ihr fehlen. Bedeutet euch das noch was oder sagt ihr jetzt ist aber auch langsam mal gut?
Also bei mir ist es so, natürlich versuchst du damit irgendwie abzuschließen. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, dass du merkst, dass das vielen Leuten was bedeutet hat. Und das nicht nur in der Basketballwelt. Und das finde ich persönlich schön und deshalb nehme ich das einfach so mit. Und ich glaube, das ist gut für den Basketball, dass der so präsent war dieses Jahr. Und hoffen wir, dass da irgendwie auch was draus entsteht. Meine Familie war vor 2 Wochen im Urlaub und war dann im Hotel in Österreich. Und da kam halt ein kleiner Junge und der kam halt nicht Thomas Müller oder Leroy Sané-Trikot, sondern der kam in einem Franz-Wagner-Trikot. Und das ist halt so ein bisschen auch eine coole Story, wo du sagst, hey, hätte es vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Jahren auch so nicht gegeben.
Ja, vor 5, 6, 7 Monaten wahrscheinlich noch nicht.
Ja. Und das finde ich ziemlich cool.
Wie ist das, Maude? Du bist ja jetzt noch nicht so lange in Mailand, seit 3 Monaten?
Ja, 2, 3 Monate.
Erkennen dich die Menschen da? Es ist ja auch schon auch eine sportaffine Stadt, basketballverrückt.
Also es ist schon ab und zu vorgekommen, dass man angesprochen wird oder erkannt wird. Also hauptsächlich, glaube ich, als Olympia Milano-Spieler. Aber es ist, also ich glaube, vor 2 Wochen noch vorgekommen, dass ich in einem Café war, zufällig, bei mir um die Ecke. Und dann kannte der Kerl mich. Dann meinte Maudo, lo, Germany. Meinte, ja, genau.
World Champion.
Genau. Und dann meinte er so, wow, World Champion. Und ich meinte, ja, wichtig. und das war schon cool. Also in einem fremden Land zu sehen, dass man da auch irgendwie hier und da mal vielleicht erkannt wird, ist schon cool.
Nils, wie ist es bei dir in München?
Ich würde auch sagen, ähnlich. Ist jetzt nicht, dass es ausufert, aber hier und da.
Keine kreischenden Gruppis.
Kommt das Gespräch schon öfter mal auf. Irgendwelche Nachbarn, die vorher vielleicht mal kurz Hallo gesagt haben, haben auf einmal irgendwelche langen Geschichten rausgeholt, wann sie in den 80ern auch Basketball gespielt haben.
Ja, das ist ganz, ganz damals, ja. Wir hatten ja nichts. Jetzt habe ich mir mal euren Schedule angeguckt für die nächsten Wochen, Monate. Also jetzt nur Dezember und Januar. Wisst ihr, wie viele Spiele ihr habt? Also bis zum 30. Januar? Also bei den Bayern sind es, weißt du es?
Ich will es gar nicht wissen.
Ich glaube, bis zum neuen Jahr sind es bei uns 7 oder 8.
Ja, und dann Januar. Also insgesamt, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, 21 Spiele bis zum 30. Januar in 57 Tagen. Krass. Alle 2,7 Tage ein Spiel. Wahnsinn. Jetzt Prost. Haben wir eine Zeit, ja, Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit, in der es für die meisten in diesem Land ruhiger wird. Für euch ist die stressigste Zeit des Jahres überhaupt angebrochen. Denkt ihr darüber nach? Du hast schon gesagt, nee, gar nicht, ne, am liebsten.
Jedes Jahr eigentlich. Denkt man darüber nach, oder?
Ja, also bei mir ist es so, das Erste, was wenn der Schedule rauskommt, ist das Erste, wo ich raufgucke, ist, wie spielen wir über Weihnachten? Das ist der erste Blick. Ja.
Immer. Ihr spielt Heiligabend.
Perfekt. Für uns ist perfekt gelaufen.
Olympia Milano spielt Heiligabend um 12 Uhr Mittag.
Perfekt.
Und dann?
Also für uns ist dieses Jahr der Schedule perfekt und ich würde, wenn das der Schedule für die nächsten Jahre wäre, würde ich sofort unterschreiben.
Aber wie läuft Heiligabend?
Also ihr spielt Heiligabend um 12 Uhr. 12, du bist um 15 Uhr zu Hause.
Und dann gibt es Bescherung.
Ja, und dann, was machst du denn sonst Heiligabend früh? Last-Minute-Geschenke musst du halt vorher dann besorgen. Und dann hast du das Spiel fertig, dann genießt du Heiligabend. Ich finde es perfekt. Also ich finde es wirklich perfekt. Dann spielen wir, glaube ich, am 27. zu Hause. Deshalb, am 25. hast du vielleicht frei. Ja. Also wie gesagt, es gibt weitaus schlimmere. Wir sind am 24. schon irgendwo hingereist und sowas. Also es gibt deutlich schlimmer. Also für uns ist es dieses Jahr, glaub mir, es ist für uns perfekt gelaufen.
Mauro, hast du Family schon in Mailand? Ist der Kleine mit in Mailand?
Ja. Also Freundin und mein Sohn sind mit in Mailand. Ja. Und genau. Also.
Aber der kriegt noch keine Geschenke, oder? Oder doch?
Mein Sohn ist tatsächlich zu Weihnachten zur Welt gekommen. Also das heißt, ich werde wahrscheinlich jedem ein Geschenk machen, aber nichts Großes.
Neuen Strampler. Ja, so Olympia Milano Strampler. Ja. Du schenkst ihm einen Bayern Strampler vielleicht.
Mal schauen.
Jetzt geht's halt Strampler.
Da muss ich jetzt aber kurz reingehen, Mauri. Du hast am 30.12.
Nee, ich habe Silvester, 31.12.
31.12.
Ja.
Dein Sohn hat am 24.12.
Ja.
Unter uns Sportlern. Nervt es dich ein bisschen, dass es gerade das 24.12. nicht möglicherweise der 1.1. ist? Weil du hast durchaus auch deshalb Nachteile gehabt.
Ja, doch schon. Also es gibt ja, glaube ich, so eine Studie sogar, glaube ich, dass unter Sportlern oder nicht nur sogar unter Sportlern, sondern generell unter Kindern, die am Anfang des Jahres geboren werden, irgendwie natürlich Vorteile haben, weil sie halt die Ältesten ihres Jahrgangs sind. Und das macht halt in den jungen Jahren einen großen Unterschied in der Entwicklung. Und klar, also ich war immer der Jüngste in meinem Jahrgang. Daher war ich vielleicht immer ein bisschen kleiner als die anderen Spieler, gegen die ich konkurriert habe. Damals in der U12, U14, U16.
Bist du spät gewachsen auch?
Ich bin erst mit 17 gewachsen. Mit 17 habe ich erst so einen Wachstumsschub gemacht. Vielleicht will mein Sohn kein Basketball spielen und dann ist es auch irrelevant. Also ist gut.
Kinderplanung jetzt auch nicht an die Jugendarbeit, Sport anpassen.
Ich bin ganz offen hier.
Aber jetzt nur noch Rambazamba nach
Juni bis April war.
Nils, wie läuft Weihnachten bei dir? Ist deine Frau überhaupt hier oder ist die in Amerika?
Nein, die ist auch hier. Und Schwiegereltern sind jetzt gerade hier oder kommen jetzt in den nächsten Tagen. Und meine Eltern kommen dann um Weihnachten herum für 3-4 Tage.
Und feiert er dann so ein klassisch deutsches Weihnachtsfest, also am Heiligabend oder wie die Amis am ersten Weihnachtsfest?
So ein bisschen Mischmasch.
24. Abend wird eigentlich immer zelebriert. Und auch mit meiner Familie dann so einen kleinen Austausch von Geschenken. Und ich mit meiner Frau machen dann trotzdem am 25. morgens nochmal schönes Frühstück. Und dann gibt es noch ein paar Geschenke untereinander, würde ich sagen.
Naja, am 26. geht es ja schon wieder weiter, ist ja schon wieder Spiel. Das ist schon krass. Ich habe mir auch überlegt, wenn man jetzt hier drei Profifußballer sitzen hätte, egal ob von Inter oder AC Mailand oder vom FC Bayern, und ihnen sagen würde, ihr habt jetzt alle 2,7 Tage ein Spiel, noch 21 Spiele in 57 Tagen, die würden sagen, geht nicht, ist viel zu viel. Ist die Grenze bei euch auch schon erreicht? Also ist das noch eine Belastung, mit der man leben kann? Und wenn ja, müsst ihr damit leben, aber wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie kann man seinen Körper und vor allem auch den Geist frisch halten?
Ich glaube, das Schwierigste an allem sind nicht mal die Spiele, sondern das Reisen.
Ja.
Also für mich persönlich, ich habe kein... Das größere Problem sind die Reisen. Das Hin und Her, neue Hotelzimmer, die Spielbelastung. Ich würde lieber spielen, als zu trainieren. So.
Wie ist es bei euch, Mauro, wie ist es bei dir?
Ja, also zur Frage, wie kommt man damit klar? Also wer kommt damit klar, ist meine Frage. Wer schafft eine ganze Saison verletzungsfrei zu spielen, also ohne irgendwelchen Wehwehchen, ohne Phasen, wo man super müde ist oder vielleicht schlecht spielt, weil man einfach, keine Ahnung, seine Grenze erreicht hat oder mental einfach gegen die Wand gelaufen ist. Wer packt das? Also,
Du hast es 2 Jahre gemacht.
Zwei Jahre hast du jedes Du warst Spiel lange nicht verletzt, das stimmt.
Hast du jedes Spiel gemacht?
Ja, 2 Jahre gemacht, aber danach, okay, toi, erstens. Und aber danach, die Saison bei Alba, bin ich 3-4 Mal die Saison ausgefallen, ohne mich verletzt zu haben, einfach nur wegen Überlastungssymptom. Rechter Knöchel einfach angeschwollen, Tape abgeschnitten, Knöchel war angeschwollen, einfach ohne, dass irgendwas passiert ist. Ich weiß noch, gegen Oldenburg gut gespielt, schneid ab, bumm, fetter Knöchel, ich so, wo kommt das her? War Flüssigkeit drin, das war Überlastungssymptome. Also,
das heißt, man rechnet damit oder man kalkuliert ein, dass sowas passieren wird in so einer langen Saison.
Ich würde sagen, es passiert häufiger und häufiger. Und genau, und vor allem, wenn man dann den Sommer, den man hat, die kleine freie Pause, die man vielleicht haben könnte, dann halt noch zur Nationalmannschaft geht, dann hast du eine Dauerbelastung über Jahre. Und dazu die Reiserei. Also am Ende ein Körper, keine Maschinen. Also früher oder später hat man ein Wehwehchen und dann muss man halt 1-2 Spiele aussetzen. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Und ich glaube, Joe, ist es ja auch ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie Anfang 20 bist oder die 30 schon überschritten hast, oder? Der Körper braucht mehr Pflege und mehr Ruhe.
Also auf jeden Fall. Also gerade jetzt, wir sind jetzt alle über 30 hier, oder?
Ja.
Ist auch krass, oder?
Alte Säcke,
ey. Ja, wirklich. alle und da du merkst halt, du brauchst halt länger, um zu recoveren. So ein Tag frei in der Woche, der ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Du kommst dann Dienstag und der Coach erwartet dann, jetzt seid ihr alle frisch wieder und du fühlst dich eigentlich gar nicht so frisch. Du brauchst halt mit allem alles einfach länger. Und du versuchst halt alles so gut wie möglich zu machen an Recovery-Sachen, die es gibt. Du probierst alles aus, was bereitgestellt wird. Bei uns wird echt, wenn wir sagen, wird alles, ist perfekt, alles, was das angeht. Also wir haben eine Kältekammer, wir haben Eisbäder und sowas. Also das ist alles perfekt. Und du versuchst halt alles irgendwie mitzunehmen. Aber du kommst halt nicht auf 100%. Das geht halt wirklich nur, wenn du im Sommer dann wirklich mal komplett irgendwie die Belastung rauskommst.
Aber wie viel Freizeit bräuchtet ihr im Endeffekt? Also 4 Wochen, 6 Wochen? Was würdet ihr euch wünschen, damit ihr wirklich so richtig...
Im Sommer?
Erholt seid, ja.
Im Sommer?
Ja.
Ja, das Problem ist ja, du müsstest ja erst Pause machen. Mhm. Also du müsstest erst eine richtige Pause machen und müsstest dann langsam wieder anfangen, auftrainieren. Und das dauert halt seine Zeit. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Letztes Jahr hatte ich komplett Pause, wo ich gar nichts gemacht habe, hatte ich 1,5 Wochen. Und in den 1,5 Wochen habe ich aber auch eigentlich nicht gar nichts gemacht, weil da habe ich mich ein bisschen bewegt, weil ich Angst hatte davor, dass es wehtut, wenn ich wieder anfange. Also, das ist halt so. Also deshalb Ich mache mir da jetzt gar keine Illusionen mehr.
Es ist, wie es ist.
Das ist ja, genau. Ich würde sagen, 3 Monate, würde ich sagen. Drei Monate im Sommer. Das wäre eine Zeit, wo ich sagen würde, da hole ich mich und kann mich vorbereiten für die nächste Saison. Mit so viel Zeit. Aber nicht mit einem Monat. Also in einem Monat würde bedeuten, du machst 2 Wochen Pause oder eine und dann trainierst du 2 Wochen oder 3. Aber wie willst du das machen? Du kannst ja nicht, also nicht 2 Wochen Pause machen, wenn du die Rest des Jahres spielst. Und dann 2 Wochen, um sich vorzubereiten. Das ist Quatsch. Also,
ja, dann geht die Nazio los und du probierst dich immer bestmöglich auf die Nazio vorzubereiten, aber die Realität der Sache ist einfach, dass du nicht perfekt dein physisches Training vorher absolviert hast, dass du dann nicht im perfekten athletischen, konditionstechnischen Status ankommst, dass du nicht dein Individualtraining vorher nochmal aufs neue Level gebracht hast oder an neuen Sachen gearbeitet hast, sondern die Realität ist, dass du zur Nazio kommst, am Tag 2 es 5 gegen 5 geht und am Tag 3 wir alle sagen, ey, bitte Physio hier mal rechts, und ich glaube, da freuen sich auch schon
mal auf die Physios. Ich glaube, der Trick ist beim ersten Tag schon zum Physio. Ja.
So, okay. Das ist die Realität.
Bei dieser ganzen Belastung, körperlich wie mental, welche Rolle spielt die Familie so als Rückzugsort? Dass du wirklich weißt und dass ihr wisst, da könnt ihr einfach euch mal fallen lassen und müsst nicht stark sein auf den Punkt fit. Egal, ob das jetzt schon mit wirklich Familie mit Kindern ist, wie bei dir, Joe, das 2 Kinder, ne? Oder Nils nur mit einer Frau zu Hause oder jetzt mit dem Kleinen wie bei Maodo. Wie wichtig ist Familie für euch?
Also ich fange mal an, also körperlich bringt mir das keine Vorteile.
Da sollten wir jetzt ausführlicher drüber sprechen.
Nein, also mit einem 5-Jährigen und einem 3-Jährigen, die wollen, da gibt es ja noch eine kleine extra Einheit Fußball oder so oder Basketball, also da habe ich keinerlei Vorteile, aber es bringt dir natürlich mental, es ist Seelsorge.
Das ist alles Active Recovery.
Ja, genau. Nein, du kannst halt abschalten. Die Kinder haben ihren eigenen Kopf. Die interessieren sich 5 Sekunden dafür, wie du gespielt hast, und dann ist aber auch wieder gut. Und dann sind wieder sie im Mittelpunkt und dann wollen sie die ganze Aufmerksamkeit, und das ist für mich das super. Ich kann da gut abschalten mit denen, und dann macht es auch nichts aus, wenn da nochmal eine Stunde Fußball ist.
Lernst du mit denen zusammen schon Italienisch?
Wir lernen getrennt voneinander Italienisch. Also die Jungs gehen lernen das in der Schule ein bisschen
also schneller als du
wahrscheinlich. Im Kindergarten, die lernen das ein bisschen schneller, ja. Die lernen aber auch gerade noch Englisch dazu, also die haben ein bisschen viel auf einmal. Und ich höre ab und zu bei den unseren Italienern im Team zu, und deshalb tasten mich da so ein bisschen dran.
Ja. Wie ist es bei dir, Maodo? Wie wichtig ist für dich, dass du deine Family mit dabei hast? Du bist ja ein großer Familienmensch, habe ich mir sagen lassen.
Ähnlich wie Joe meinte, mental schafft, also mental ist das eine krasse Bereicherung. Also, dass man ein Leben hat außerhalb von Basketball und jetzt bei mir, dass ich sehe, wie mein Sohn sich entwickelt und wächst und anfängt zu laufen, und da merkt man halt, dass ab und zu als Sportler oder als Basketballspieler ist man so ein bisschen in seiner eigenen Welt gefangen. Oder aus seiner Perspektive aus ist man in der Basketballwelt so ein bisschen und dies und das, und so kleine Probleme sind auch einmal Riesenprobleme. Aber wenn man nach Hause kommt und dann, wie gesagt, zu seiner Familie kommt, also seinen kleinen Sohn sieht, der seine ersten Schritte nimmt, dann holt das alles so ein bisschen, kommt man aus seiner eigenen Perspektive raus und realisiert
selber nicht mehr ganz so wichtig, ne?
Ja, genau. Also es ist ja ein typisches Klischee-Reden, was jeder sagt, aber das ist halt ist tatsächlich so. Und das gibt ein Leben außerhalb von Basketball, was, wenn es davor noch nicht gab.
Wobei man jetzt in Städten wie in Mailand oder München durchaus auch ein Leben außerhalb des Profisports haben kann.
Ja, klar.
Hast du dir Mailand, kanntest du Mailand gut schon vorher?
Nein, ich kann es nicht gut. Aber mir war klar, dass es eine Stadt ist, die mir wahrscheinlich gefallen wird. Es gibt gutes Essen, es gibt gute Architektur, es gibt...
Warst du schon bei einer Fashion-Show?
Nein, das nicht, nein. Das weiß ich nicht.
Interessiert, aber ich weiß, dass du Mode interessiert bist, oder?
Ja, schon, ich sag so. Also wenn eine Einladung gekommen wäre, dann wäre ich da gewesen.
aber nicht nur so Kontakte, oder? Jetzt mit hier, mit
Ja, ich glaube, das vom Timing her, ich glaube, als wir gerade angefangen haben mit der Saison, beziehungsweise als wir dazu kamen, war gerade die Fashion Week.
Genau. War gerade die Fashion Week für Frauen.
Ja, okay.
War die Frauenabteilung, glaube ich.
Ja. Nils, was dich interessiert auch, Fashion?
Die Frauenabteilung?
Wahlweise.
Also ich würde da natürlich auch bei Marolo mit dazu stoßen, keine Frage.
Es ist eine lange Saison, eine verdammt lange Saison. Und ich weiß, dass es noch ein halbes Jahr hin ist bis zu den Olympischen Spielen. Sogar ein bisschen länger noch. Ist das schon irgendwie doch in euren Hinterköpfen? Ist ja nochmal was obendrauf ist auf die Weltmeisterschaft.
Ja. Also bei mir nicht. Also bei mir kann ist es noch nicht da. Wir haben genug andere Probleme. Wir haben genug andere Probleme. Ich kann das eigentlich relativ gut, dass ich dann das erstmal noch hinten anstelle. Und wie gesagt, da wir das schon sicher haben, vor 3 Jahren war es ja so, dass wir uns noch, vor 2 Jahren.
21.
Ja, genau. War es ja so, dass wir uns noch haben qualifizieren müssen und dann war das noch so ein bisschen unsicher und jetzt weißt du, okay, wir sind qualifiziert dafür. Und deshalb ist da ein bisschen mehr, das war ein bisschen mehr Luft dran.
So eine Vorfreude ist noch gar nicht da, Nils?
Doch, auf jeden Fall. Bei mir schon. Ich hatte gestern nämlich genau das Gespräch mit einem guten Kumpel von mir. Und da merkt man auch so ein bisschen, was Marudo gerade erzählt hat. So normale Menschen planen halt auch irgendwie im Dezember und Januar schon mal, was sie im Sommer machen. Was für uns einfach noch so ein völlig abstruses Konzept wäre, dass man sich darauf schon mal vorbereiten könnte, dass da irgendeine Möglichkeit gibt. Er hat mich auch gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit Olympia aus, so im Sommer? Weil der vielleicht auch nach Paris oder so kommen wollen würde. Ich meinte, du, ey, ich weiß nicht mehr, wann wir starten. Hab dann gestern erstmal raufgeschaut, dass es ja auch schon wieder 27. Juli das erste Spiel ist.
Boah. Das ist diese riesen Arena in, wo ist es, in Lille, ne?
Ja.
Und der große Vorteil ist, dass ihr dann auch die komplette Vorbereitung bei eurem Clubverein mitmachen könnt, wo es dann richtig um Athletikbolzen geht. Direkt nach den Olympischen Spielen.
Ja, du meinst, dass man dann auch nochmal eine längere Pause nehmen kann.
Genau.
Also, erstmal ist es natürlich eine Katastrophe, dass wir nicht im Olympischen Dorf sind, finde ich. Also, das wird deshalb versuche ich das auch noch so ein bisschen zu verdrängen. Also, zumindest in der Vorrunde nicht. Deshalb versuche ich das noch so ein bisschen zu verdrängen, weil mich das schon irgendwie getroffen hat. Und das schon irgendwie ein bisschen wehtut, gerade weil, wie das auch abgelaufen ist in Japan, dass du da zu keinen anderen Wettkämpfen konntest, was halt eigentlich so die olympische Stimmung so ein bisschen ausmacht, dass du jetzt wieder nicht dabei bist so richtig, das ist schon ein bisschen tough, aber ist natürlich auch ein Ansporn, dass du irgendwie ins Viertelfinale kommst, dass du dann doch noch irgendwie dabei sein kannst.
Gibt es da schon irgendeine Gruppe oder sowas?
Die bekannteste? Nee, die müssen erstmal die Qualifikation spielen.
Also die Pre-Qualifier sind ausgelost. Der große Vorteil von dieser wunderbaren WM ist natürlich, dass wir jetzt auf Platz 2 oder 3 der Weltrangliste stehen. Das gibt uns Vorteile für das Seeding. Mhm. Und entweder Slowenien oder Griechenland beispielsweise. Also es gibt durchaus auch große Chancen dann, in das Viertelfinale und ins Olympische Dorf zu kommen.
Mhm. Ab welchem Zeitpunkt kommt man dann ins Olympische Dorf?
Ich glaube mit dem Viertelfinale, ohne mich jetzt hier festlegen zu wollen, aber das ist mein...
Das ist schon ernüchternd.
Ja, genauso, und deshalb, das war doch der zweite Grund, warum ich nicht so häufig dran denke, weil genau den Gesichtsausdruck, den, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber genau der Gesichtsausdruck
von Nils,
den will ich nicht so oft haben.
Ja. Aber dann muss das Ziel ja sowieso sein, Viertelfinale und dann Einzug ins Olympische Dorf. Und dann wenn es irgendwie hinhaut, wieder in ein Endspiel.
Auf jeden Fall.
Wow.
Das sollte das Ziel sein. Olympische Spiele in Paris, ich bin krass Frankreich-affin, das ist ja, da werde ich alles für tun. Also. Nein, ich habe irgendwie gehört, dass viele der Wettkämpfe in schon bestehenden Gebäuden und also in der Stadt verteilt stattfinden werden. Und Also es wird nichts Neues dazugebaut. Ich finde das, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr krasser Flair. Also ich glaube, das wird ein wahnsinniges Turnier. Das wird
unglaublich werden.
Das wird unglaublich, ja. Ich glaube sogar Fechten oder irgendwas findet irgendwie da im Parc de Versailles statt. Irgendwie so, es ist wirklich verrückt. Direkt vorm Eiffelturm, Beachvolleyball und so. Es ist
jetzt verrückt. Weißt du, wie das mit der Eröffnungsveranstaltung ist?
Ich wollte es gerade sagen, also mit dem TGV fährt man eine Stunde fünf.
Okay, fahren wir auf jeden Fall da zusammen
hin. Von Lille. Und diese Eröffnungsfeier ist ja auf dem Boot. Also die Athleten fahren auf dem Boot an der Seine entlang. Unglaubliches.
Mann, da bin ich safe, ist mir egal. Safe, hundertprozentig, Mann. 100 Pro.
Also eine ist die Stunde Vorfreude doch Tische. Schon da. Jungs, die Vorfreude ist doch schon da.
Ja, yes. Also,
aber es ist noch lang hin. Jetzt ist ja erstmal Bayern gegen Mailand mit 5 deutschen Weltmeistern. Mit was für einem Gefühl geht man da rein, wenn man wieder auf dem Court gegeneinander spielt? Kann man das komplett ausblenden?
Ja, also...
Also haust ihm dann auch eine drüber, wenn es sein muss?
Nein, das mache ich ja auch nicht. Das mache ich nicht. Aber das ist halt auch irgendwie Profis, ja. Und am Ende hat er ein anderes Trikot an und danach quatschen wir wieder oder davor quatschen wir auch. Und währenddessen versuche ich, dass er keinen Korb macht und er versucht, dass ich keinen Korb mache. Also relativ einfach.
Such simple is it.
Nein, und es gibt jetzt Spiele, die mag ich weniger und es gibt Spiele, die mag ich mehr. Und dann ist natürlich mit den Jungs ist halt so, die mag ich halt mehr. Und aber die Spiele, die ich weniger mag, den haue ich jetzt auch keine rein. Also das ist ein Basketballspiel. Mhm.
Mauro, wir haben es vorhin angesprochen, du hast gegen Roter Stern 32 Punkte reingezwitschert. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Spieler, der im WM-Kader war, richtig gut agiert hat. Joe, du hast auch Top-Spiele gemacht. Woher kommt es? Spielt ihr mit einem anderen Selbstbewusstsein? Was ist es? Der Dennis hat auch super Zahlen bisher aufgelegt.
Nee, Franz genauso.
Franz?
JT spielt gut.
Ich glaube nicht, dass das der Fakt, dass wir Weltmeister geworden sind, jetzt die Leistungen verursacht haben, sondern ich glaube eher, wir sind Weltmeister geworden, weil wir eine Mannschaft sind, die super talentiert ist und die einfach gute Basketballspieler haben. Ich finde generell so ein bisschen mit dem deutschen Basketball oder generell auch wie der deutsche Basketball so in Europa wertgeschätzt wird oder betrachtet wird, da ist nicht vielleicht immer so der größte Respekt oder Anerkennung da von anderen Ländern für den deutschen Basketball oder auch für die EBL oder was auch immer. Aber wenn du dir anschaust, so wie der deutsche Basketball wächst in den letzten Jahren, es gibt mehr und mehr Teams, die in dem europäischen Wettkampf teilnehmen. Bonn letztes Jahr zum Beispiel gewinnt die Champions League. Ulm, die immer solide in den Eurocup spielen. Es gibt Alba, es gibt Bayern. Es gibt mehrere Spieler, die auch in Amerika anfangen wirklich zu dominieren und eine gute Karriere hinlegen. Wir sind ein Land und wir haben gute Basketballspieler einfach über die Jahre. Und
das zeigt sich eben.
Und das zeigt sich gerade. Und jeden Sommer kommen wir zusammen und opfern die Zeit und haben eine Kultur, sag ich mal, oder Chemie oder irgendwas aufgebaut. Und dazu darf man nicht vergessen, wir sind einfach gute Basketballspieler. Talentierte, gute Basketballspieler.
Aber an deinen Worten entnehme ich jetzt schon, dass das Selbstbewusstsein einfach nochmal gewachsen ist.
Indem man Weltmeister geworden ist, kann man sowas auch sagen.
Das hat nicht geschadet auf jeden Fall.
Ja, das hat nicht geschadet. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben davor Bronze gewonnen.
Schöner Schlusssatz, der Weltmeistertitel hat nicht geschadet.
Ja, genau.
Jetzt, letzte Frage geht an euch drei. Ihr stellt euch jetzt vor, ich wäre eine gute Fee und ihr habt einen Wunsch frei, was Basketball betrifft. Welche wäre das?
Uff, nur ein, ja?
Naja, so eine gute Fee bin ich auch wieder nicht.
Gute Frage. Hört sich jetzt ganz blöd an, aber ich würde mir wünschen, durchgehende Gesundheit. Weil dann kann ich alles machen, worauf ich Lust habe.
Mauro, du?
Ja, was nochmal?
Gesundheit.
Durchgehende Gesundheit.
In der Basketballkarriere.
Genau.
Jetzt persönlich bezogen oder generell auf Basketball?
Was auch immer, du hast einen Wunsch frei.
Das ist eine gute Fehde.
Wunsch ist Wunsch.
Kannst du sagen, die Lakers sollen jetzt diesen...
Die sollen die Lakers anrufen.
Lakers. Jetzt überlegt hat. Jetzt hätte man nicht sehen. Okay.
Okay, so habe ich jetzt auch nicht drüber. Ne?
Es gab mal ein Angebot von den Spurs, oder?
Ich habe so. Aber kein Angebot. Nee. Ja, dann ist. Also ich habe die Frage anders interpretiert. Ich dachte zuerst, es wäre so
für den Basketballsport
in Deutschland.
Ja, was auch für dich persönlich.
Persönlich würde ich auch sagen, ich hoffe, dass ich gesund bleibe für den Rest meiner Karriere. Ich bin bisher gesund geblieben und ich habe noch nie eine Verletzung gehabt. Ich hoffe, dass es so bleibt, denn das ist meine Leidenschaft. Ich liebe Basketball. Was denn?
Noch nie? Du hast noch nie eine Verletzung gehabt?
Okay, nix. Also Verletzung im Sinne von, dass ich richtig verletzt war, so wie, dass man 3, 4, 5 Monate draußen war oder so.
Also meinte ich, Entschuldigung. Kreuzbandriss.
Ja, wie gesagt, so was ganz Schlimmes. Ja, das meine ich. Toi.
Entschuldigung. Du sagst jetzt nicht auch, dass du dir gesund hältst.
Natürlich. Und du hast ja, wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen, wie die Belastung ist. Und ich glaube, das ist einfach das, woran jeder Spieler als erstes denkt. Ich will gesund bleiben. Ja. Ich will morgens aufstehen und vielleicht Sachen ein bisschen weniger wehtun und dann bin ich glücklich.
Okay. Also das haben wir auf jeden Fall gelernt, dass das das Wichtigste ist für einen Profisportler sowieso.
Für nicht nur für Profisportler, für alle.
Wenn ich mir jetzt den Knöchel verstauche, kann ich mich trotzdem ans Mikrofon setzen.
Ja, aber weißt Gesundheit du? Ist trotzdem.
Das stimmt.
Gesundheit ist trotzdem.
Dann wünschen wir uns jetzt alle Gesundheit und eine halbwegs entspannte Vorweihnachtszeit. Und so trotzdem dem FC Bayern einen Sieg.
Das auch. Gucken wir mal. Nächste Woche dann gegen Jens.
Ich denke nur von Spiel zu Spiel. Auf Mailand, dann Olympiakos und dann gegen Bonn. Das ist wichtig.
Dann hoffen wir, dass Bayern gegen Olympiakos gewinnt.
Gegen Bonn Cup? Wenn sie nehmen ja
das auch. Da sind sie mit, aber nehmen wir auch mit. Jens, es war mir ein Vergnügen.
Pokalspiel gegen Bonn in Bonn.
Dich an meiner Seite, mich an deiner Seite zu haben. Vielen Dank an die drei Weltmeister, an Joe Funkmann, Mauro Loh und Nils Giffey. Wünsche ich nur das Beste. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.
Danke euch.
Dankeschön.